Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen, Herr Rose. Der größte Aufreger der Woche war natürlich die 12% Preiserhöhung bei der Energie beim Strom.
Der größte Aufreger ist ja nicht unbedingt immer das Wichtigste, aber für die Menschen...
Das ist schon ganz schön wichtig für viele Leute. Also 10% oder 12% mehr zu bezahlen, das ist schon für viele Familien, die auch, sagen wir mal, ganz genau ihr Budget im Auge haben, schon viel. Ich vermute, da gibt es viel Unmut und da gibt es auch viel Bewegung nochmal. Der eine oder andere wird möglicherweise den Stadtwerken doch nicht mehr treu bleiben.
Mhm. Da gibt's ja, hat man ja scheinbar die Wahl, aber so einfach ist es natürlich doch nicht, den Stromanbieter...
Was einen wirklich bewegt, ist, dass alle Experten, die sich damit beschäftigen, sagen, na gut, 6% sind möglicherweise durch die Energiegeschichten, also den Umstieg auf die Alternativen begründet. Aber alle, die da sind, vor allem auch die Stadtwerke, langen schon ordentlich auch noch zu, um ein bisschen abzusahnen. Und das ist natürlich dann ein schlechtes Gefühl.
Ist ein schlechtes Gefühl und das Thema Energiewende ist überhaupt noch nicht abgeschlossen. Da ist ja auf der einen Seite ein bisschen Hilflosigkeit dabei und natürlich auch viel Lobbyismus, oder?
Gar keine Frage. Im Augenblick werden wir bombardiert von den unterschiedlichsten Leuten, die vor allem monetäre Interessen haben. Das heißt, also es geht um sehr, sehr viel Geld und um die Freunde von morgen. Und ich glaube, wir sollten sehr, sehr skeptisch sein. Letztlich bleibt uns nichts weiteres übrig, als diesen Umstieg voranzutreiben. Da gibt es gar keine Frage. Und umso schneller wir damit fertig sind, umso besser wird es sein. Wir sehen, was in der Welt passiert. In Doha, in Katar, treffen sie sich wieder mal und diskutieren über das Klima und kommen wieder nicht weiter.
Mhm. Beim Geld hört ja wahrscheinlich nicht nur die Freundschaft auf, sagt man zumindest. Da ist auch, sind immer Emotionen im Spiel. Und vor allem, wenn andere Leute Geld verdienen. Wir haben es jetzt beim Lehman-Abwickler wieder gehört. Das regt dann Menschen auch auf, wenn andere Leute mehr Geld verdienen?
Na, mehr Geld ist gut. Ich meine, 800 Millionen, die haben die Welt an den Abgrund gebracht. Alle gehen davon aus, dass da, sage ich mal, jetzt nur ein Tabula Rasa gemacht wird. Aber erstens, die Leute, die das betreiben, verdienen fast 1 Milliarde an der ganzen Geschichte. Also das ist doch merkwürdig bei so einer Pleitesache. Natürlich geht das alles nach Recht und Ordnung zu, wie es so schön heißt. Aber dann sind halt die Gesetze, die das machen, nicht richtig. Da haben sich die Herrschaften selber die Gesetze gemacht, offensichtlich. Also im Interesse der Kleinanleger kann es nicht sein. Die gehen ja fast leer aus. Während die Spekulanten schon wieder auf den Niedergang der ganzen Geschichte spekuliert haben und offensichtlich auch wieder hunderte Millionen verdienen. Also das Ganze passt hinten und vorne nicht zusammen. Da muss was passieren und die Gesetze müssen einfach geändert werden.
Mhm. Gesetze werden ja geändert von Parlamentariern. Andererseits können wir heute in der Zeitung lesen, hat es Martin Debes schön beschrieben, werden die meistens in Hinterzimmern geschrieben von Referenten. Das ist dann der Referentenentwurf. Und dann kommt es erst ins Kabinett und so weiter. Kann man heute schön nachlesen. Ist ja ein parlamentarischer Werdegang. Und dann erst haben es die Parlamentarier auf dem Tisch. Und ob dann noch so viel verändert wird, ist dann die große Frage. Beim Stasi-Gesetz war es mal umgedreht. Jetzt gibt es einen großen Streit um das Stasi-Gesetz in Thüringen. Die Beauftragte oder der zukünftige Beauftragte, wir wissen nicht, wer es dann werden wird, soll sich um die ganzen Gedenkstätten kümmern und jetzt schwappen die Emotionen auch wieder hoch. Bei dem Thema Stasi und DDR-Vergangenheit, da ist auch immer viel Emotion im Spiel, nicht nur bei den Familienfeiern.
Das ist vollkommen richtig. Es ist ja auch, wenn man sich die Landschaft anschaut, verständlich, dass da einfach Diskussionen da sind. Diese ganzen Gedenkstätten sind ja von unten her entstanden, nicht in der Regel verordnet von wem auch immer. Natürlich hat da das Land, hat die Bundesrepublik Deutschland da den Rahmen gesetzt für die Entwicklung. Es haben viele Leute sehr engagiert das gemacht, die selbst in der Wende das betrieben haben. Das heißt, plötzlich kriegen die jemanden vorgesetzt. Wir sehen es ja in Sachsen, haben sie das schon gemacht und da gibt es nur Scherereien durch die ganze Geschichte. Ich glaube, das ist eine falsche Herangehensweise. Wir haben jetzt noch mit einer Generation von auch Mitarbeitern zu tun, die selbst Teil der Geschichte waren. Denen jetzt vorzuschreiben von irgendjemandem, sie hätten das so oder so zu machen oder vielleicht sogar parteipolitisch, weil der Posten am Ende ja wieder parteipolitisch besetzt wird, das noch vorzuschreiben. Also ich glaube, da geht man einfach den falschen Weg und alle Instinkte sagen uns an dieser Stelle, da muss man ganz anders vorsichtiger vorgehen.
Mhm. Da sagen ja die Kritiker, wir brauchen keinen Oberaufseher für DDR-Geschichte, aber am Ende ist es ja wieder um der Streit um die Deutungshoheit. Sie haben das ja selber, Sie sind selber Autor, beschäftigen sich mit der russischen und der deutschen Geschichte. Das ist ja ganz wichtig, wer was schreibt und wer was in die Geschichtsbücher schreibt. Am Ende ist es das, was im Gedächtnis, vielleicht im kollektiven Gedächtnis dann bleibt.
Es ist ja richtig, viele von denen, die das machen, sind vielleicht nicht ausgebildet gewesen dafür, haben manchmal auch etwas große Vorstellungen. Da muss man auch mal irgendwo ein bisschen korrigierend eingreifen. Aber jetzt die gerade Linie vorzugeben und sagen, das wird so und so gemacht und wir betten das da ein und da ein. Ich glaube, das ist auch fast jeder, der das dann machen soll, überfordert. Dann werden halt einfach nur die Dinge administriert. Also ich glaube, wir haben hier eine Chance in Thüringen, auch gerade da die Geschichte noch sehr frisch ist in diesem Zusammenhang. Aber es geht ja auch um die Geschichte in der NS-Zeit und da haben wir ja auch einige Gedenkstätten. Also ich glaube, das muss man eigentlich sehr vernünftig miteinander machen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Kommissar an der Spitze der Sache uns allen gut tut. Gleichzeitig muss Professionalität überall rein, das ist wichtig. Es darf nicht einfach nur, jetzt sage ich mal, durch den Zufall der Geschichte, dass jemand da gestanden hat und sagt, ich mache hier so eine Gedenkstätte, dann auch vielleicht auf einem Niveau geführt werden, das unseren Vorstellungen nicht entspricht. Aber ich glaube, so eine Zentralisierung an der Stelle wird nicht gut gehen.
Das Gegenteil von Zentralisierung versuchen ja die Piraten. Bei dem Thema haben wir beide sehr unterschiedliche Auffassungen. Ich kann ja dieser Art der Meinungsfindung und Beschlussfindung ja einiges abgewinnen, obwohl es anstrengend ist. Die Liquid Democracy und die Art und Weise, wie Piraten versuchen, Entscheidungen zu treffen. Ihnen ist das zu chaotisch?
Ja, nicht nur zu kritisch, es ist nicht stringent genug, da draußen sind wirklich Dinge zu erledigen, die wichtig sind und wenn das da hin und her geht und die Herrschaften auch sehr von ihrem Persönlichen geleitet werden, Emotionen, ob sie an dem Tag gut gefrühstückt haben oder nicht. Ich fand ja im Vorfeld des Parteitages eine ganz bemerkenswerte Äußerung aus Nordrhein-Westfalen von einer Abgeordneten interessant. Sie hat getwittert, dass ihr das Kondom gerissen sei, also als Beitrag zur politischen Debatte. Also ich würde sagen, ja, Spaßfaktor hoch, das ist wie beim Flashmob, also wo sich Leute treffen und einfach viel Spaß haben, aber am Ende kommt da viel zu wenig raus.
Kommt zu wenig raus, aber es ist ja jetzt ein Beschluss und ein Wirtschaftsprogramm auf den Weg gebracht worden.
Ja, aber das ist ja ein Wünsch-dir-was-Beschlussprogramm. Das heißt also, alles, was die anderen schon haben oder zumindest diskutieren, vorsichtig versuchen, irgendwo um ernst zu bleiben, auch mit Geld zu versehen oder die zumindest zu klären, woher kommt das Geld, das wird hier einfach aufgeschrieben, so mal in Reihenfolge nach dem Prinzip, das gefällt uns jetzt mal. Ich glaube, das hat seinen Charme verloren. Es zeigt sich ja auch, dass der Zuspruch für die Piraten nach dem Hype am Anfang deutlich zurückgegangen ist. Ob die es in den Bundestag schaffen, muss man noch sehen.
Das werden wir sehen und wir werden uns natürlich darüber unterhalten. 2013 wird ein spannendes Jahr. Wir hatten ja mal beschlossen oder waren uns fast einig, dass es unspannend wird, weil es eine große Koalition geben wird zwischen Rot-Schwarz, also SPD und CDU. Aber wenn die Piraten, wenn die Grünen ins Spiel kommen, könnte es doch schon nochmal anders aussehen.
Ja, das ist die Mathematik an dieser Stelle, aber ich vermute mal, die Spielräume an der werden nicht zu groß sein. Also es läuft vieles darauf hinaus, auch dieser verkorkste Stadt von Herrn Steinbrück führt eher dazu, dass die SPD etwas schwächer wird und dass sie sich letztlich in diese große Koalition rettet.
Die Taz hat am Donnerstag geschrieben, Waffenexport außer Kontrolle. Die deutschen Rüstungsunternehmen Hector und Koch haben tausende Sturmgewehre nicht nur nach Mexiko in Krisengebiete geliefert. Das ist illegal. Das ist ja immer wieder ein Thema, worüber ungern gesprochen wird, weil Waffenexporte ja ein sehr heikles und delikates Thema sind. Wer entscheidet, was Krisengebiete sind und wo Waffen hingeliefert werden können? Schwierig, oder?
Naja, ich finde es erstmal sehr gut, dass in Deutschland das restriktiv gehandhabt wird. Das heißt also von der Gesetzeslage, wir deutlich, sagen wir, hinter den USA, Russland oder China oder auch Frankreich und Großbritannien zurückliegen. Das heißt, wir halten uns da zurück. Immerhin trotzdem, Deutschland ist einer der ganz großen Rüstungsproduzenten und Waffenproduzenten. Das ist kein Ruhmesblatt. Die Rüstungsindustrie ist eigentlich für Deutschland nicht mehr entscheidend. Das war früher mal vielleicht etwas anders. Ich glaube, es Zurückhaltung und auch die Kontrolle dessen auf Schleichwegen haben wir ja auch festgestellt. In Libyen hatte Gaddafi ja zum Teil Waffen, die gar und niemals dahin geliefert werden konnten. Natürlich ist das heute alles nicht alles kontrollierbar. Ich glaube, da gibt es nur eins, die Gesetze müssen noch straffer sein und noch mehr Zurückhaltung. Es ist nicht gut, wenn in Konfliktregionen man sich mit deutschen Waffen umbringt.
Haben wir vielleicht noch ein schönes Thema zum Schluss? War was Sie wirklich gefreut hat an diesem Wochenende oder letzte Woche?
Na, ich höre es wahrscheinlich, dass Herr Vettel mit 3 Punkten Vorsprung noch wenigstens die Sache gerettet hat. Es war ja hochdramatisch. Ich habe es jetzt nicht alles gesehen, nur in der Zusammenfassung hinterher. Ich bin jetzt nicht der große Formel-1-Fan oder Fußball-Fan, aber mit einem Auge sieht man das doch, dass die den quergestellt haben, dass er von hinten gekommen ist und dennoch das geschafft hat. Das ist erstmal ganz gut.
Mhm. Schöne kleine Geschichte. Wieso ist diese kleine Geschichte dann doch die erste Meldung in Tagesthemen, Heute-Journal, dass Vettel der Weltmeister geworden ist? Warum hat der Fußball oder die Formel 1 doch so einen Stellenwert im Nachrichten?
Naja, es ist ein großes Spektakel. Die Menschen, das ist seit den Römern und den Griechen so. Wenn Sie mal in der Antike unterwegs sind, stellen Sie fest, dass eigentlich alles, was wir heute machen, schon erfunden war. Früher in Kleinasien, so im hellenistischen Raum, hat praktisch jede kleine Stadt ein Theater schon gehabt. Und da hat man ordentlich was abgezogen dort. Da sind auch welche auf Tournee gegangen, so wie die Rolling Stones oder so, und haben diese Theater zum Teil bespielt und so weiter. Das heißt, der Mensch hat seit Urzeiten ein Gefühl für Unterhaltung und möchte das befriedigt werden. Ich vermute, die Affen sind da auch schon ganz gut entwickelt. Also das ist der Affe in uns. Und insofern freut man sich, diese Boliden sind an sich der Wahnsinn, sage ich mal, ökologisch und jeder Hinsicht auch. Diese runden Drehen ist auch etwas merkwürdig, aber am Ende, wenn einer unter dramatischen Umständen gewinnt, ist es immer noch interessant.
Ist es immer noch interessant und der Affe in mir, der wird jetzt auf jeden Fall stecken bleiben im Kopf. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche, Herr Lochthofen.
Ja, ich wünsche Ihnen auch eine schöne Woche und ich hoffe, dann kommt ja langsam der Adventszeit, dann wird es ja ganz bei Ihnen auch besinnlich. Da können wir ein bisschen Weihnachtsmusik einspielen.
So machen wir es vielleicht. Ihnen eine schöne Woche, tschüss.
Okay, tschüss.